In der heutigen Folge vom Forever Young Longevity Podcast des Lanzerhof darf ich nicht nur wie in den letzten Wochen das Intro sprechen, sondern eine ganze Folge aufnehmen, bevor wir uns in die Sommerpause verabschieden. Als Marketingdirektorin des Lanzerhof habe ich mich selbst schon relativ viel mit gesunder Ernährung auseinandergesetzt. Trotzdem lerne ich aus jedem Gespräch mit Sala Schmielewski, Ernährungsberaterin bei uns am Lanzerhof, immer noch viel Neues. Heute spreche ich mit Sala darüber, wie ihre individuelle Ernährungsberatung abläuft, was sie bei Beschwerden wie dem Leaky Gut-Syndrom und Unverträglichkeiten empfiehlt und warum ich nicht mehr so viele Proteinriegel essen soll. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Salas Empfehlungen manchmal nach Verzicht klingen, aber am Ende ein großer Gewinn für das Wohlbefinden sind. Wir freuen uns darauf, Sie nach unserer Pause wieder zu begrüßen und wünschen Ihnen jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanzerhof.
Liebe Sala, seit ich vor 3 Jahren beim Lanzerhof begonnen habe, höre ich, wann immer es um Ernährung geht. Frag doch mal Sala. Und auch in diesem Podcast hat man deinen Namen schon häufiger gehört. Zum wievielten Mal bist du denn eigentlich zu Gast?
Also wenn ich mich recht erinnere und richtig zusammenzähle, dann müssten es jetzt 4 Mal gewesen sein.
Damit hast du auf jeden Fall deutlich mehr Erfahrung als ich. Und ich bin sehr froh, mit einer so erfahrenen Gästin heute das Gespräch führen zu dürfen.
Schön. Ich freue mich, dass wir heute zusammen sprechen. Ernährung ist und bleibt immer ein wichtiges Thema.
Hervorragend. Ich war ja sogar selbst kürzlich auf Sylt im Lanzerhof in der Gastperspektive und hatte dann auch bei dir meinen Termin zur Ernährungsberatung. Und ich muss sagen, dass ich daraus wirklich viel mitgenommen habe und mich jetzt auch fast 2 Monate später tatsächlich sehr viel besser fühle, obwohl ich eigentlich schon zuvor dachte, ich bin schon auf so einem relativ gesunden Ernährungslevel. Mit welchen gesundheitlichen Beschwerden oder Fragen kommen denn aber normalerweise die Gäste zu dir in die Beratung?
Erstmal zu deiner Ausgangssituation. Schön, dass du eigentlich oder da warst bei uns. Aber daran merkt man auch ganz schön bei dem, was du gerade berichtet hast, dass selbst wenn man denkt, man ernährt sich eigentlich schon ganz gut und kommt dann in die Beratung, dass doch noch immer Dinge optimiert werden können. Das ist eigentlich immer so das, was wir auch viel in der Beratung machen. Ja, womit kommen die meisten zu uns in die Beratung? Also ganz, ganz oft behandeln wir wirklich multiple Symptome und Beschwerden, ob es jetzt irgendwie Magen-Darm-Beschwerden sind, ob es Blähungen, Völlegefühl, ob es Sodbrennen ist, ob es Hauterkrankungen sind. Also es gibt wirklich kaum eine Erkrankung, kaum ein Symptom, was man nicht zumindest irgendwie durch gezielte Ernährungsumstellung lindern kann oder eben auch heilen kann. Und wenn man das mal so ein bisschen zusammenfassen möchte, kann man eigentlich schon sagen, dass viele der Erkrankungen und auch Symptome, die wir hier bei uns haben, dass die wirklich ausgelöst sind durch eigentlich einen allgemein eher schlechten Lebensstil und vor allem auch eine schlechte Ernährung. So kann man das eigentlich ganz gut sagen. Eigentlich schade drum, weil man kann mit Ernährung ja eigentlich so viel machen, aber zu wenig Menschen nutzen, glaube ich, noch diese Chance oder wissen darüber.
Ja, die Zusammenhänge sind wahrscheinlich nicht jedem klar und ja, kann auch nicht sein. Jeder lässt sich auf das Gespräch ja auch erstmal ein, aber wenn jemand dann zu dir kommt, wie muss man sich das vorstellen? Wie ist so ein typischer Ablauf einer ersten Beratungssitzung mit einem ganz neuen Gast?
Im Grunde ist es so, dass der Gast bei uns im Lanzerhof ankommt und er als allererstes eine ärztliche Anfangsuntersuchung hat und ich den Gast in der Regel erst nach der ärztlichen Anfangsuntersuchung habe und vor allem auch nach der Messung seiner Körperzusammensetzung. Und das hat vor allem den Vorteil, dass ich möglichst viele Befunde schon in die Beratung mit integrieren kann. Also wenn ich jetzt weiß, wie die Muskulatur ist, die Fettmasse, vor allem auch das entzündungsprozessfördernde Bauchfett, das sogenannte Viszeralfett, oder wenn ich weiß, wie der nüchterne Blutzuckerspiegel ist oder ob jemand einen Typ-2-Diabetes hat oder erhöhte Cholesterinwerte. Also das sind für diese ernährungsmedizinische Beratung sehr, sehr wichtige Faktoren, die einfach in die Beratung mit reinfließen. Und so macht es das Ganze natürlich noch viel, viel individueller und man kann einfach auch besser auf den Gast eingehen und fühlt sich besser abgeholt. Genau, es ist also keine Standardberatung, sondern der Gast kommt mit seinen Symptomen und Problemen und wird hier individuell in der Ernährungsberatung beraten.
Du hast es jetzt schon angesprochen, wie individuell du in der Beratung bist und dabei eben auch die Voraussetzungen berücksichtigst. Was für Faktoren berücksichtigst du denn noch, wenn man dann eben auch darauf schaut, wie lebt der Gast vielleicht zu Hause?
Ja, also vor allem natürlich, also in einer Ernährungsanamnese, das ist sozusagen die Befragung der Ernährungs- und Lebensstilgewohnheiten. Da wird natürlich detailliert abgefragt, wie der Gast lebt, in welchem Setting er seine Mahlzeiten zu sich nimmt, wie oft er am Tag ist. Es geht also um die Mahlzeitenstruktur, es geht um die Erfragung von postprandialen Beschwerden, also welche Beschwerden haben die Gäste nach Mahlzeitaufnahme zum Beispiel, wie ist der Stuhlgang, wie ist die Stuhlfarbe. Also es wird schon eine relativ detaillierte Ernährungsanamnese gemacht, um zum Beispiel, also vor allem auch alltagstaugliche Empfehlungen dann zu geben. Also die beste Ernährungsempfehlung nützt nichts, wenn sie nicht irgendwie alltagstauglich ist. Und dann ist es wirklich wichtig, dass je besser wir den Gast einfach auch kennenlernen und je mehr er sozusagen von sich und seinem Alltag und den Ernährungsgewohnheiten preisgibt, desto besser können wir da intervenieren und vor allem passende Empfehlungen auch aussprechen, die dann wirklich leicht im Alltag auch umzusetzen sind.
Ja, habe ich selber tatsächlich auch so empfunden. Während die Gäste jetzt bei dir sitzen, sind sie ja gerade im Lanserhof, durchlaufen in unterschiedlichen Stufen ein Fastenprogramm. Auf welchen Prinzipien oder Säulen basiert denn eigentlich dieses Ernährungskonzept des Lanserhof?
Genau, also wir haben natürlich mehrere Säulen an sich, auch unterschiedliche Abteilungen, die alle wie so eine Art Puzzle sozusagen ineinander greifen und jede Säule, ob es jetzt die Abteilung Bewegung, ob es die Therapie ist, ob es die Ärzte sind, ob sie Psychologen sind oder eben auch, ob es die Ernährung ist, die greifen natürlich ineinander und sind total wichtig. Wir haben in der Ernährung an sich unterschiedliche Dinge, wir können sie auch Säulen nennen, die ganz wichtig sind. Das ist zum Beispiel die Schulung und die Schonung und die Säuberung. Und unter Säuberung versteht man jetzt zum Beispiel, dass die Gäste bei uns immer so eine Art Bittersalz zu sich nehmen. Und das Bittersalz ist eine Art Abführmittel, ist ein sehr mildes Abführmittel, was sehr darmschonend auch ist, führt aber dazu, dass der Darm sozusagen gereinigt wird und auch Fäulnisprozesse, Gifte und Toxine, schädliche Bakterien, dass die abgeführt werden, dass die aus dem Körper sozusagen entfernt werden. Und genau, das gehört sozusagen zur Säuberung. Dann haben wir noch die Schonung an sich. Und bei der Schonung ist da die Darmschonung natürlich gemeint. Und die Darmschonung, da geht es vor allem auch um die Ernährung. Das heißt, wir wollen im Lanserhof alles dafür tun, dass es unser Darm oder dass der Darm geschont wird. Und die Ernährung ist sehr, sehr darmschonend. Das heißt, es gibt viele Lebensmittel, die sozusagen No-Gos im Lanserhof sind, die einfach schwer verdaulich sind, die irgendwie Blähungen verursachen, die sehr scharf sind. Das ist zum Beispiel Rohkost, das sind Nüsse, das sind Hülsenfrüchte, sowas wie Erbsen, Bohnen und Linsen. Das sind alles extrem gesunde Lebensmittel, aber während der Kur eben gerade für diese Darmschonung wollen wir diese Lebensmittel nicht haben. Ja, das heißt also, wenn wir den Darm schonen, verbraucht er sozusagen weniger Verdauungsenergie. Und wenn wir weniger Verdauungsenergie verbrauchen, dann hat der Körper zusätzlich oder mehr Energie für andere, vor allem auch für Reparaturprozesse oder für Regenerationsprozesse. Und das ist auch das, warum die meisten sich nach der Kur unter anderem eben auch so gut fühlen, weil der Darm gereinigt ist. Das ist ja das größte Immunsystem oder eines der größten Immunsysteme und wir einfach mehr Kraft für andere Dinge haben. Genau, und die dritte Säule ist sozusagen die Schulung. Und da ist vor allem die Kauschulung zu nennen. Und die Gäste bekommen hier in den unterschiedlichen Kurstufen ein relativ trockenes Brot, manchmal auch eine Art Cracker. Und das führt dazu, dass man, wenn man diesen Cracker in kleinen Bissen abbeißt, den wirklich 30 bis 40 Mal kaut, dass man einfach spürt, dass man eine bessere Hungersättigungsregulation zum Beispiel hat, dass man schneller satt wird, dass man achtsamer ist, man ist bewusster vor allen Dingen auch. Also wir möchten, oder das Ziel ist eben auch, dass die Gäste was mitnehmen, dass die hier was lernen und das ist im Grunde mit Schulung gemeint, aber wirklich vorrangig und maßgeblich eben diese Kauschulung, die mit einem trockenen Brot stattfindet.
Ja. Ja. Ich erinnere mich jetzt nochmal an unser Gespräch und daran, wie ich halt dachte, ich mache alles schon so relativ richtig und dann hast du mir doch zu so manchem Thema gesagt, lass das bitte sein. Bei mir waren das die Proteinriegel und vielleicht etwas verrückt, weil gar nicht so lecker, manchmal Dosengemüse.
Ja, ich erinnere mich.
Ich dachte bei beidem, das ist nicht perfekt, aber immerhin auch nicht wirklich schädlich. Und du hast mir dann aber doch mitgeteilt, dass diese in Anführungszeichen Lebensmittel vielleicht gar nicht mal wirklich gut für mich sind. Ja. Welche Missverständnisse oder Fehlinformationen begegnen dir denn noch so, wenn die Gäste zu dir kommen in Bezug auf ihre Ernährung?
Ja, also das Thema, mit dem wirklich viele Gäste kommen, ist das ganze Thema Protein, also Eiweißaufnahme. Und da muss man wirklich sagen, dass diese Eiweißaufnahme eher überschätzt wird und die meisten sogar eher zu viel Eiweiß aufnehmen. Wobei das zu viel oftmals gar nicht so schlimm ist oder gar nicht das Thema ist, sondern wie wird das Eiweiß aufgenommen? Das heißt, wenn wir schon ziemlich viel Protein über den Tag verteilt essen, dann wird es oftmals nicht richtig gekaut, es wird nicht richtig eingespeichert und dann gelangt es sozusagen unverdaut in unseren Darm und unsere Bakterien. Die zerfressen sozusagen das unverdaute Protein und dann werden richtig Fäulnisprozesse in Gang gesetzt und dadurch entstehen Säuren, dadurch entstehen Toxine in unserem Körper, also in unserem Darm, und die das ganze System, also den ganzen Körper sozusagen belasten können, und das ist eher nicht so gut. Und vor allen Dingen zu dem Proteinriegel, das wollte ich dir auch noch mal ganz kurz sagen. Also vielleicht auch für die Zuhörer, warum ist ein Proteinriegel, kommt natürlich auf die Qualität und auf die Inhaltsstoffe drauf an, warum ist es oft nicht gut? Weil eben die Proteinriegel ganz oft Zusatzstoffe, Emulgatoren, aber vor allen Dingen auch Süßstoffe enthalten. Und die Süßstoffe, vor allen Dingen, wenn man sie wirklich zu häufig in zu großen Mengen zu sich nimmt, dann haben die einfach negative Auswirkungen auf unsere Darmflora. Und das ist genau das, was wir nicht haben wollen. Also das ist ein Thema, das ganze Thema Protein. Und genau, was wir auch merken, wir machen ja auch unter anderem Stuhluntersuchungen im Lanserhof, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen, aber bei den Stuhluntersuchungen merken wir auch, und das sehen wir ganz oft, dass diese Fäulnisbakterien eher erhöht sind und die ernähren sich genau von unverdautem Protein. Das heißt, wenn wir zu viel Protein in einer Mahlzeit essen oder zu häufig über den Tag verteilt und das nicht richtig kauen, dann kommt es eben zu diesen Fäulnisentzündungsprozessen im Körper und eben zu Toxinen, was eben nicht gut ist. Also Kauen, ich glaube, das begleitet uns im ganzen Podcast und sowieso im ganzen Lanserhof, aber das Thema Kauen, das kann man wirklich nicht oft genug sagen.
Ich fand es tatsächlich auch noch ganz spannend, deswegen spreche ich es noch kurz an, das Thema Dosengemüse, da hast du ja auch gesagt, nicht nur, dass da wenig Vitamine drin sind, was ich weiß, aber trotzdem so als Kind der 80er Jahre, man hat das irgendwann mal als Kind gegessen und holt es dann manchmal doch noch so aus Sentimentalität hervor. Und da hast du auch noch gesagt, dass tatsächlich in der Herstellung einfach auch schädliche Prozesse enthalten sind,
richtig? Ja, das ist oftmals der Fall, und also nicht bei Dosengemüse, sondern vor allen Dingen auch bei Dosenobst ist das auch der Fall. Also wenn man zum Beispiel Mandarinen aus der Dose isst, um diese weiße Haut der Mandarinen abzumachen, wird schädliche Substanz verwendet, damit das sind ja eigentlich reine Ballaststoffe, dieses weiße Zeug, was so oben drauf ist, diese weiße Haut, so kann man sie ja vielleicht auch nennen. Und da werden richtig wirklich schädliche, giftige Substanzen verwendet, um überhaupt diese Haut überhaupt erst abzumachen, damit die Mandarine, die wir dann in der Dose haben, damit die wirklich glatt und schier aussieht. Ja. Und deswegen würde ich es wirklich überhaupt nicht essen. Also nicht nur, weil da irgendwie vielleicht Zucker mit drin ist oder irgendwelche Konservierungsstoffe oder jetzt zum Beispiel in deinem Dosengemüse, ob da jetzt Salz drin ist. Also prickelnd ist das nicht. Aber man muss natürlich auch beim Dosengemüse sagen, ja, es sind vielleicht irgendwie Stoffe mit drin, die wir nicht haben wollen und auch nicht nährstoffreich wahrscheinlich, das Gemüse. Aber das Gute, muss man in Anführungsstrichen sagen, es ist so weich, dass es extrem darmschonend ist.
Immerhin. Ja, also. Genau. Na gut. Die Lanserhof-Fastenkur, um darauf nochmal zurückzukommen, ist ja phasenweise tatsächlich auch eine sehr monotone Ernährungsform. Je nach Stufe auch. Man isst eigentlich erstmal immer nur so eine Gemüsesorte oder man hat vielleicht auch wirklich phasenweise nur die Brühe. Wie unterstützt denn so eine monotone Ernährung den Prozess der Entgiftung, der Regeneration? Wie wirkt sich das auf Entzündungen aus? Was sind die Vorteile?
Also vielleicht generell einfach mal, was ist eigentlich monotone Ernährung und was versteht man darunter? Mhm. Monotonie in der Ernährung heißt eigentlich immer, dass wir maximal 2, 3, 4 Komponenten in einer Mahlzeit kombinieren. Also beispielsweise hat man jetzt gut gegarten Brokkoli, wir haben 2, 3 kleine Kartoffeln mit dabei und ein kleines Stückchen Fisch zum Beispiel. Und auch das entlastet wieder den Darm, vor allen Dingen, wenn wir nicht so viele unterschiedliche Konsistenzen in einer Mahlzeit haben und eben wirklich nur 3 bis 4 Komponenten. Und das in Kombination mit einer guten Mahlzeitenstruktur. Das ist wirklich das, was den Darm einfach beruhigt, was den Darm schont. Und der Vorteil, also gibt es wirklich einige Vorteile. Ein Vorteil der Monotonie ist einfach, dass man zum Beispiel, wenn man wirklich mit Magen-Darm-Beschwerden hier ankommt, mit multiplen Symptomen und hier dann eine relativ monotone Ernährungsweise auch bekommt, dann kann man für sich selber relativ gut rausfinden, was vertrage ich eigentlich und was vertrage ich nicht. Und das gelingt nicht, wenn man wirklich zu viele Komponenten in einer Mahlzeit hat, wenn man zum Beispiel zu Hause irgendwie ein Curry isst, wo irgendwie 1000 Gewürze drin sind und dann noch Kichererbsen und Brokkoli und noch 5 andere Zutaten. Also es gelingt uns besser, Intoleranzen rauszufinden, aber vor allem auch Auslöser von Symptomen zu diagnostizieren. Das ist eigentlich ganz gut. Und generell ist es ja so, da geht es natürlich nicht nur um Monotonie, aber die Fastenkur an sich, weil du eben auch sagtest, was macht das mit Entzündungen im Körper, was passiert da eigentlich? Die Fastenkur an sich hat einen ganz, ganz positiven Effekt auf das Mikrobiom an sich. Das Mikrobiom ist einfach nur das Zusammenspiel sozusagen von Viren, Bakterien und Pilzen im Darm. Die leben eigentlich feuchtfröhlich in einer Symbiose in unserem Darm. Aber wenn das Ganze im Ungleichgewicht ist, also in einer Dysbiose, haben wir halt zu viele schlechte Bakterien, manchmal auch ein Darmpilz, der noch mit dabei ist. Und die Kur an sich kann das Ganze wieder ins Gleichgewicht bringen. Das ist eigentlich das Schöne daran. Das heißt, es ist diese Darmschonung regeneriert eigentlich den Darm und diese guten Bakterien, die haben einfach wieder ein besseres Milieu. Das heißt, die haben wieder ein eher säuerliches Milieu. Das heißt, also das wollen wir sozusagen im Stuhl haben. Wir wollen eher einen sauren pH-Wert haben. Und dieser saure pH-Wert führt auch dazu, dass diese schlechten Bakterien sich nicht mehr gut fühlen. Und je mehr gute Bakterien wir haben, desto antientzündlicher ist das Ganze auch. Und desto mehr Verdauungsleistung haben wir vor allen Dingen auch.
Das Kauen hast du eben nochmal angesprochen, das darf man ja im Alltag gerne weiterführen. Mit so einer monotonen Ernährung wie im Lanzerhof, kann ich mir vorstellen, sollte man nicht sein Leben lang weitermachen. Für absolut, wie lange kann man das denn empfehlen, dass man sowas mal macht?
Also ich würde es gibt jetzt keine ganz pauschale Regel, aber ich würde es wirklich nicht länger als vielleicht 3 bis 4 Wochen ungefähr machen, weil man schon auf einer relativ niedrigen Kurstufe natürlich wenig Nährstoffe zu sich, also nicht nur wenig Kalorien, sondern vor allen Dingen auch wenig Mikronährstoffe zu sich nimmt und man einfach Gefahr läuft, dass man Mikronährstoffmängel bekommt. Ne? Also die Monotonie ist wichtig, sie ist gut, sie ist wichtig fürs Immunsystem, aber eben nur für einen gewissen Zeitraum. Und natürlich sollte man versuchen, nach dem Aufenthalt die Ernährung dementsprechend weiterzuführen, aber man muss es halt eben nicht so streng machen. Was aber Grundregel Nummer 1 bleibt, ist einfach die Mahlzeitenstruktur und natürlich auch das gute Kauen. Also das sind einfach diese 2 Grundregeln, wenn man die schon einhält. Und vor allem vielleicht noch der 3. Punkt, wirklich dieses nicht in Stresssituationen essen. Ich glaube, dann hat man schon wirklich ganz, ganz viel erreicht. Also da muss man gar nicht immer wirklich am großen Rad drehen, sondern wenn man diese paar Grundregeln einhält, dann geht's uns auch viel, viel besser. Ne? Wir haben einfach mehr Energie und weniger Symptome dann in der Regel auch.
Absolut, kann ich unterstreichen. Du hast es auch eben schon mal kurz erwähnt, das Thema Unverträglichkeiten, das ist sicherlich in der Ernährungsberatung auch häufiger mal ein großer Punkt. Welche diagnostischen Methoden werden denn jetzt im Lanzerhof verwendet, um die Nahrungsunverträglichkeiten zu identifizieren?
Wichtiger Punkt, weil Nahrungsmittelunverträglichkeiten wirklich auf einem, finde ich, galoppierenden Vormarsch sind und die wirklich Bestandteil fast jeder Beratung mittlerweile sind. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben einmal die sogenannten Atemtests, also wenn es jetzt um Laktose- oder Fructoseintoleranz zum Beispiel geht, da gibt es bei uns im Labor Laktoselösungen, die man trinkt. Das ist einfach nur ein Laktosepulver, was in Wasser eingerührt wird, ähnlich auch beim Fructosetest. Und dann wird es getrunken und dann wird in regelmäßigen Abständen in ein Gerät gepustet und dann wird geschaut, wie hoch ist der Wasserstoffgehalt in der Atemluft. Und warum Wasserstoffgehalt? Weil eben, wenn zum Beispiel die Fructose nicht richtig verdaut wird, wenn wir also nicht genug von dem laktoseabbauenden Enzym Lactase haben, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Das können Krankheiten, das kann aber auch Stress sein oder eben ein schlechtes Mikrobiom. Dann gelangt diese Laktose, der Milchzucker, unverdaut in unseren Dickdarm. Und die dort lebenden Bakterien, das sind ja mittlerweile so 1,5 Kilo ungefähr. Das heißt, diese Bakterien, die zersetzen die Laktose und bilden dadurch Gase. Und dieses Gas ist Wasserstoff, wird dann über die Atemluft abgeatmet und das ist das, was wir messen können. Und man kann genau sehen, ob es zum Beispiel eine milde, ob es eine mittlere oder eine starke Laktoseintoleranz ist und dementsprechend können wir den Gast natürlich wirklich sehr, sehr gut beraten und eben auch behandeln. Und gerade Laktoseintoleranz ist ja wirklich eine Intoleranz, die super, super gut zu behandeln ist. Ob es jetzt mit Laktasetabletten ist oder das Zuführen oder einfach nur, dass man laktosefreie Produkte zum Beispiel nimmt oder pflanzliche Produkte. Es gibt so viele tolle Alternativen mittlerweile. Ja. Das geht wirklich wirklich relativ gut. Und ähnlich verhält es sich auch mit dem Fructoseintoleranztest. Also da wird auch die Fructose-Lösung getrunken. Und auch da kann man sehen, ob es eine milde, eine starke oder eine mittlere Fructoseintoleranz ist. Und auch da haben wir tolle Möglichkeiten, den Gast zu beraten und auch zu behandeln. Also das sind meines Erachtens, es ist nicht immer so schön, wenn man eine Intoleranz diagnostiziert bekommt, aber man kann wirklich super gut damit leben. Und oftmals ist es auch so, so haben wir die Erfahrung gemacht, gehen die Intoleranzen tatsächlich auch wieder weg. Ja, also manchmal dauert es ein paar Jahre, aber wenn man das Immunsystem generell stärkt, den Lebensstil vor allen Dingen verändert, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass es oftmals komplett weggeht. Und das ist natürlich total cool. Ne? Genau, das waren so die Wasserstoffatemtests bei Laktose und Fructose. Dann haben wir über die Stuhldiagnostik noch die Möglichkeit, zum Beispiel zu sehen, ob es andere Verdauungsrückstände gibt. Also wenn wir jetzt sehen, dass zum Beispiel Fructose oder Zucker oder Fette oder Proteine zum Beispiel im Stuhl in größeren Mengen vorhanden sind, dann ist zum Beispiel die Verdauungskapazität dann einfach nicht richtig. Und auch da sollte man dann schauen, dass man sich dann, je nachdem, was bei rauskommt, eben fettärmer in dem Sinne ernährt oder eben auch proteinärmer für einen gewissen Zeitraum. Aber auch da ist oftmals wieder, da haben wir wieder das Kauen, wieder die Ursache, das nicht vernünftige Kauen und einfach zu schnelle, das hastige Runterschlingen von Nahrungsbestandteilen. Also das ist ganz oft mal eine Ursache. Und dann haben wir noch andere Bluttests, wo man andere Intoleranzen diagnostizieren kann, auch die Histaminintoleranz zum Beispiel. Da wird nicht nur das Histamin abbauende Enzym, oder es gibt ja mehrere abbauende Enzyme, nicht nur die werden sozusagen diagnostiziert oder untersucht, sondern das auch sogenannte freie Histamin. Und das ist meines Erachtens eigentlich das Wichtigste. Nicht nur die Enzyme, sondern wenn das freie Histamin einfach zu hoch ist, dann schwimmt einfach zu viel Histamin in unserem Blut rum und dann wissen wir einfach, aha, es wird nicht abgebaut und dann ist halt eine histaminärmere, nicht freie, sondern histaminärmere Ernährung kann man dann sozusagen empfehlen. Aber auch da ist die Ursache meistens eher wieder im Darm, weil wir zu viel Histamin bildende Bakterien im Darm haben. Das heißt, mit einer richtigen Fastenkur, mit einer Darmsanierung, mit einer guten Ernährung zu Hause kann man auch die Histaminintoleranz tatsächlich abmildern oder sogar komplett eliminieren.
Das klingt ja doch, wenn man so richtig genau sein will, nach mehreren Schritten. Wie lange dauert so ein Prozess der Diagnose und Identifikation von Unverträglichkeiten, jetzt bei uns im Lanzerhof normalerweise?
Ja, also wenn wir nochmal zurückgehen auf die Atemtests zum Beispiel, dann hat man das innerhalb von 2 bis 3 Stunden. Mhm. Also ich hatte ja erzählt, dass man über einen etwas längeren Zeitraum in gewissen Abständen in so ein Gerät reinpustet und der Test, der dauert einfach ein bisschen länger. Aber dann hat man die Diagnose oder eben eine Ausschlussdiagnostik sofort, also innerhalb von 2 bis 3 Stunden. Bei den anderen Bluttests, die schicken wir im ganz spezifische Labors, das sind ganz tolle, ausführliche Tests und da kann es schon mal sein, dass die wirklich bis zu 2 Wochen in Anspruch nehmen und wir dann einfach den Gast, sobald wir die Ergebnisse haben, kontaktieren. Mhm. Genau. Und dann auch Empfehlungen aussprechen, schriftlich oder eben per Telefon. Das machen wir gerne, genau.
Spielt dabei dann auch die Analyse der individuellen Essgewohnheiten nochmal eine Rolle? Also spielt das so, geht das so Hand in Hand oder ist es hauptsächlich wirklich diese körperliche Untersuchung, sage ich jetzt mal?
Ja, ist eigentlich beides. Also körperlich vor allen Dingen, also jetzt übers Blut, über den Stuhl zum Beispiel. Aber wenn jetzt jemand sich wirklich laktosereich ernährt, zum Beispiel mit viel Milchprodukt, mit viel Joghurt, mit viel Milch, wo wirklich viel Laktose drin ist. Also man weiß ja, dass je härter das Milchprodukt, desto weniger Laktose ist in der Regel drin. Mhm. Und wenn der natürlich eine Laktoseintoleranz hier diagnostiziert bekommt und vorher zu Hause, also vor dem Lanzo-Aufenthalt, viele Milchprodukte verzehrt hat, ist das natürlich ein großer Schritt zu Hause, eine große Umstellungsweise. Mhm. Aber da ist schon die Ernährungsanamnese sehr wichtig. Ja, absolut. Also man muss schon schauen, dass man den Gast natürlich auch irgendwie beruhigt und sagt, dass es im Grunde nichts Schlimmes ist. Das ist halt eine Intoleranz, die kann man gut behandeln. Und wie gesagt, sie kann eben auch wieder verschwinden.
Ja, sehr gut. Du hast es jetzt eben schon so ein bisschen angesprochen, die Nachsorge, wenn man das festgestellt hat, muss man danach dann nochmal regelmäßig wieder zu Untersuchungen oder reicht es eigentlich, sich darauf einzustellen, seine Ernährung zu verändern und sich selbst zu beobachten?
Also sich selbst zu beobachten ist natürlich immer sinnvoll. Ja. Ich glaube, der Körper ist relativ clever und wenn es ihm nicht gut geht, gibt er uns fast immer Signale. Aber gerade bei Stuhluntersuchungen würde ich schon empfehlen, nach so 3 bis 6 Monaten nochmal eine Kontrolle zu machen. Mhm. Weil gerade bei Stuhluntersuchungen, wenn wir da Intoleranzen rausfinden oder eine Dysbiose oder einen Darmpilz zum Beispiel und der Gast dann, wenn er nach Hause geht, bestimmte Produkte mitbekommt und Ernährungsempfehlungen, dann setzt man das natürlich zu Hause eigenständig um, aber um eben diesen Erfolg vielleicht auch zu sehen, schwarz auf weiß ist schon eine Kontrolle auch indiziert und das empfehlen wir auch. Beim Laktose- und Fructose-Test würde ich das jetzt nicht anraten, es muss nicht unbedingt sein, man kann es natürlich machen, aber die meisten spüren es ja schon auch selber, ob man irgendwie Laktose- oder Fructose-intolerant ist. Also man muss jetzt, wenn man Fructose-intolerant ist, einfach nur ein Glas Apfelsaft trinken und dann spürt man das relativ schnell. Eine Sache, die vielleicht die generell bei Intoleranzen noch wichtig ist, nicht nur, dass man heutzutage gut mit Intoleranzen leben kann und dass die Ursache oftmals eben auch der Darm ist, sondern es ist halt auch immer die Menge und die Häufigkeit. Also das heißt jetzt nicht, dass man gar keine Fructose mehr essen darf, gar kein, weiß ich nicht, Gluten mehr essen darf und keine laktosehaltigen Produkte, sondern je nach Schweregrad der Diagnose kann man immer kleine Portionen Milch oder Milchprodukte essen oder eben auch Fructose. Also es ist immer die Menge und die Häufigkeit. Und es gibt immer so einen individuellen Schwellenwert, so nennen wir das, ab der man eben Symptome bekommt. Genau.
Ja. Ja. Im Zusammenhang mit den Unverträglichkeiten habe ich jetzt auch schon häufiger den Begriff Leaky Gut gehört. Inwiefern hängt das denn miteinander zusammen? Und kannst du vielleicht auch einmal kurz erklären, was Leaky Gut eigentlich bedeutet?
Leaky Gut an sich, also man nennt es auch, oder der andere Begriff für Leaky Gut ist eigentlich auch der sogenannte durchlässige Darm. Und damit ist im Grunde nichts anderes gemeint, als wir haben ja Billionen von Darmschleimhautzellen. Und diese Darmschleimhautzellen, die müssen alle relativ eng aneinander liegen. So kann man sich das gut vorstellen. Vielleicht auch wie Polizisten, die sich alle ganz eng an den Händen halten. Und durch unterschiedliche Faktoren, ob es jetzt durch Stress zum Beispiel ist durch chronischen Stress, durch Bewegungsmangel, durch generell schlechte Ernährungsweise, durch Emulgatoren, durch zu viel Zucker, also generell durch einen schlechten Lebensstil kann es dazu kommen, dass zwischen diesen Darmschleimhautzellen sich einfach Kanäle sozusagen öffnen. Diese Kanäle sind immer da, die sind aber relativ klein und die sind auch nur minimal offen. Aber wenn jetzt wir aus diesen genannten Gründen, die ich gerade habe, kann es eben sein, dass diese Kanäle sich zwischen diesen Darmschleimhautzellen öffnen und dann Nahrungsbestandteile oder Substanzen einfach in die Blutbahn gelangen und dazu überschießenden Immunreaktionen, dass es dann eben zu Immunreaktionen führt. Und diese Immunkomplexe, die sich da bilden, die können sich tatsächlich auch im Körpergewebe ablagern und da langfristig zu Entzündungen führen sogar. Und dieses Öffnen dieser Kanäle, man nennt sie auch Tight Junctions, das hat der ein oder andere bestimmt schon mal gehört. Mhm. Also gefördert wird das vor allem tatsächlich auch durch Gluten. Gluten ist einfach ein Bestandteil, einfach ein Protein, was wir in ganz, ganz vielen Lebensmitteln, vor allem in Getreideprodukten drin haben. Und wenn wir diese Getreideprodukte und das Gluten vor allem nicht richtig kauen, da haben wir es wieder, wenn wir es nicht richtig einspeicheln und es sozusagen in zu großen Mengen unverdaut wieder in den Darm gelangt und auf die Darmschleimhautzellen trifft, dann öffnen sich sofort die Kanäle und es gelangen einfach Substanzen in die Blutbahn, die dazu überschießenden Reaktionen führen.
Was können dann durch diese Reaktionen für Symptome auftreten? Was fällt den Gästen oder den Menschen, die an einem Leaky Gut-Syndrom leiden, dann an sich selber auf?
Ja, also da gibt es wirklich ganz, ganz multiple Symptome. Also ob das jetzt Müdigkeit, ob es Erschöpfung ist, ob es Kopfschmerzen sind, ob es Blähungen, Stuhlunregelmäßigkeiten. Also da gibt es wirklich die irrsinnigsten Darmsymptomatiken, aber auch allgemeine Symptome, manchmal ganz unspezifische Symptome auch, die einfach auf so ein Leaky Gut hinweisen können. Aber um das Ganze vielleicht zu manifestieren, auch zu diagnostizieren, kann man wirklich schon wieder eben ja eine Stuhlprobe machen. Und im Stuhl kann man dann sehen, ob das sogenannte Zonulin, das ist so ein Marker für das Leaky Gut-Syndrom, ob das eben erhöht ist. Und wenn das Zonulin erhöht ist, ist das einfach ein Zeichen für ein sogenanntes Leaky Gut-Syndrom. Genau.
Welche Ernährungsstrategien oder Pläne kann man dann empfehlen, um das Leaky Gut-System zu heilen, in Anführungsstrichen? Oder ist es dadurch überhaupt heilbar?
Also an allererster Stelle steht tatsächlich das Fasten. Also so würde ich es wirklich machen. Also jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, den würde ich tatsächlich fasten lassen oder die Empfehlung des Fastens geben. Also wirklich mal so 4-5 Tage eher sogar null fasten. Also da weiß man, dass das Nullfasten die Tight Junctions, also diese Kanäle zwischen den Darmschleimhautzellen, ganz toll schließen kann. Wenn man das nicht möchte, dauert die Therapie einfach nur etwas länger, was überhaupt nicht schlimm ist. Da sollte man wirklich eine glutenfreie Ernährung an den Tag legen, weil Gluten eben einer der wichtigsten Faktoren ist, die das Zonulin erhöhen, und das Zonulin öffnet eben diese Kanäle. Und das will man natürlich verhindern. Und in Kombination mit einer glutenfreien Ernährung eben immer auch eine pflanzenbasierte oder eine pflanzenbetonte Ernährung, was eigentlich immer bedeutet, dass ungefähr 70% der Lebensmittelauswahl pflanzenbasiert sein sollten. Man will jetzt keinen zum Veganer und Vegetarier machen, aber da geht es nicht nur um die Nährstoffdichte, vor allen Dingen auch vor allem eben um die Ballaststoffe auch. Ja. Und Struktur ist noch ganz wichtig, und dann eben dieses Kauen, also die ganzen Grundregeln, die wir eben schon besprochen haben, das ist, genau, das wäre so die Ernährungsempfehlung. Vielleicht auch noch in Kombination mit einem Probiotikum und einem Präbiotikum. Ja, okay. Also Probiotika sind eben gute, positive Bakterien, die die Darmbarriere stärken, die das Immunsystem stärken. Und damit die wachsen und überleben können, brauchen wir die sogenannten Präbiotika. Und Präbiotika sind im Grunde nichts anderes als in Anführungsstrichen Futter für die guten Darmbakterien. Und das sind eben Ballaststoffe. Und das Coole an diesen Pro- und Präbiotikern ist in der Kombination, dass die Bakterien, während die Ballaststoffe sozusagen fressen, sogenannte kurzkettige Fettsäuren produzieren. Und diese kurzkettigen Fettsäuren dienen den Darmschleimhautzellen als Energiequelle, damit die sich eben wieder besser schließen können, damit die Kanäle wieder kleiner werden. Und das ist in Kombination, wie gesagt, mit einem gesunden Lebensstil, mit Bewegung, mit Stressreduktion, sind das so die Säulen des Leaky oder der Leaky Gut-Therapie.
Sehr gut. Du hast eben in dem Zusammenhang auch schon Gluten mehrfach angesprochen. Es gibt da ja die ganz klare völlige Unverträglichkeit, die Zöliakie. Es gibt aber auch noch mildere Formen. Ich selber habe mich auch immer so gefragt, ob ich das eigentlich wirklich gut vertrage, weil ich mich immer, wenn ich jetzt mal relativ viel Brot oder Nudeln gegessen habe, nicht so wohl gefühlt habe. Und auch da, das fand ich auch interessant, dass du es eben gesagt hast, dass das nicht typischerweise immer Verdauungsbeschwerden sein müssen. Ich hatte immer das Gefühl, ich hatte so Wassereinlagerungen, Muskelschmerzen, einfach irgendwie auch so eine Ermüdung, und habe dann auch mal in meinem Zusammenhang gehört, dass ich durch die Autoimmunkrankheit Hashimoto, die ich habe, da eben auch mehr verzichten sollte auf Gluten. Es scheint also einen Zusammenhang zu geben zwischen Ernährung und in dem Fall auch Gluten und Autoimmunerkrankungen oder im weitesten Sinn wahrscheinlich eben einfach generell dem Immunsystem. Kannst du das vielleicht noch genauer erklären?
Ja, genau. Also absolut richtig. Also man kann vielleicht ganz grob den Kreislauf so beschreiben, dass wenn wir zu viel Gluten essen, das unverdaut, also nicht genug gekaut, auf unsere Darmschleimhautzellen trifft, sich die Kanäle öffnen, die Tight Junctions, und dadurch gibt es eben überschießende Immunreaktionen und dadurch können auch mehr Intoleranzen zum Beispiel entstehen, was eben generell nicht gut fürs Immunsystem ist, und auch Histaminausschüttung ist da erhöht. Das heißt also, bei Autoimmunerkrankungen generell, jetzt glaube ich, nicht immer nur auf Hashimoto bezogen, sondern generell ist schon eine glutenarme Ernährung, nicht freie, aber eine glutenarme Ernährung schon auch sinnvoll, wobei das natürlich auch immer individuell ist, genau wie Ernährung generell. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, das hier generell zu sagen. Aber Gluten wirkt sozusagen, gerade das Weizengluten wirkt eher wie so eine Art Beton auf unsere Darmschleimhautzellen und ist einfach nicht förderlich, sondern eher entzündungsprozessfördernd. Aber auch da weiß man, es gibt ja auch Mönche in unterschiedlichsten Ländern, die zum Beispiel das Seitan essen. Seitan ist ja wirklich pures Gluten zum Beispiel und die haben null Darmprobleme damit. Also denen geht's wirklich, denen geht's gut, die sind quietschfidel, aber wir vertragen es ganz oft einfach nicht in zu großen Mengen, weil wir es nicht nur richtig oder nicht kauen, sondern weil wir zu hastig essen, wir essen zu oft, zu schnell, zu viel. Das kann man auch unter dem Begriff Fehlernährung so ein bisschen zusammenfassen. Das heißt, diese ganze westliche Ernährungsweise ist einfach nicht förderlich, wenn wir Autoimmunerkrankungen oder Symptome der Autoimmunerkrankungen lindern wollen, vor allen Dingen auch. Also das heißt immer nicht, oder das heißt nicht, dass man es jetzt komplett eliminieren muss, sondern es geht darum, wie oft esse ich das Gluten und wie nehme ich es zu mir.
Ja, das heißt, man muss da in einem Fall wie meinem, wo man jetzt nicht wirklich eine Zöliakie diagnostiziert hat, auch nicht ganz so super streng sein. Ich habe mich da manchmal gefragt, Gott, habe ich jetzt hier irgendwie mit Hafer schon ein Problem, weil der kann ja kontaminiert sein, wie ich es verstehe, dass nicht selber Gluten oder hat kein Gluten enthalten, aber wird eben oft zusammen verarbeitet mit Weizen. Sondern man sollte einfach schauen, dass man wie immer die Menge macht das Gift, dass man es einfach so ein bisschen reduziert und merkt vielleicht, wie in meinem Fall auch, dass es einem auch schnell etwas anders geht, ne?
Ja, ganz genau. Also man muss einfach selber so ein bisschen austesten und das, was du gerade sagtest, dass wenn man jetzt oder wenn irgendwas kontaminiert ist mit Gluten, also da geht es ja wirklich um Spuren und diese Spuren sind für Menschen mit einer in Anführungsstrichen reinen Glutenintoleranz oder Glutensensitivität gar nicht so schlimm. Da geht es wirklich um die richtige Zöliakie. Also da sind schon Spuren von Gluten, kleinste Mengen, wirklich schädlich und führen zu ganz massiven Beschwerden. Und da muss man unterscheiden, hat man richtige Zöliakie, die eher wirklich sehr selten ist, oder hat man in Anführungsstrichen diese Glutenintoleranz oder Sensitivität. Und viele spüren das selber auch, ne, dass es denen dadurch einfach besser geht. Genau.
Ja,
aber die
genau,
Menge, die Häufigkeit ist immer das Thema, ganz genau.
Das muss ich also tatsächlich auch abschließend einfach sagen, es geht mir tatsächlich sehr viel besser. Ich war anfangs ehrlich gesagt nicht ganz so happy darüber, dass ich jetzt also neben Proteinriegel und Dosengemüse auch noch auf Pizza, Pasta, Brot verzichten soll. aber wie du schon sagtest, ich muss ja nicht zu 100% verzichten und man findet leckere Alternativen und man gewöhnt sich tatsächlich einfach auch eine andere Ernährungsweise schnell an und diesen Verzicht merkt man dann gar nicht mehr so und es überwiegt wirklich das Wohlbefinden. Also an der Stelle einfach wirklich auch nochmal die Hoffnung mitgegeben an all die Menschen, denen gesagt wird, sie müssen in Anführungsstrichen verzichten. Ich glaube, diesen Verzicht, den merkt man einfach wirklich nicht mehr.
Ja, man merkt ihn vor allem dann nicht, wenn man sich A, gut fühlt und B, vor allen Dingen auch, wenn man gute Alternativen findet, ne? Und es gibt so viele tolle Alternativen, glutenfreie Alternativen, mit denen man wirklich tolle und leckere Gerichte auch zubereiten kann, ne? Ob das jetzt Amaranth oder Quinoa ist oder Kartoffeln, wenn man ein paar mehr Kohlenhydrate dann auch braucht oder eben irgendwelche Pasta aus Hülsenfrüchten zum Beispiel.
Absolut.
Und genau, da gibt es wirklich tolle Alternativen. Also ich finde, da kann man ganz oder relativ gut mit leben. Aber wie gesagt, die Ursache behandeln, das ist ganz wichtig. Die Ursache ist oder liegt ganz, ganz oft im Darm. Und wenn man den Darm saniert, die Darmflora aufbaut, dann hat man ganz oft wirklich aus Erfahrung von unseren Gästen ganz oft weniger Beschwerden. Und diese Symptome gehen einfach deutlich zurück. Und die Grunderkrankung, die Gigat, geht ganz deutlich zurück und kann dadurch sogar geheilt werden.
Sehr gut. Liebe Sala, ich danke dir für das wie immer sehr, sehr interessante und sympathische Gespräch und hoffe, wir begrüßen dich auch noch ein viertes, fünftes oder sechstes Mal, wie oft auch immer wir es mit dir noch gemeinsam einrichten können bei uns im Podcast.
Vielen Dank. Es war mir eine große Freude. Dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.